Das Transferfenster ist geschlossen. Wir ziehen Bilanz in dieser 32. Episode vom German Gunners Podcast. Dazu klären wir, wo wir nach drei Ligaspielen stehen, was gut läuft und was noch besser werden muss. Und natürlich schauen wir auch auf all das, was sonst rund um Arsenal in den letzten Tagen passiert ist. Wie immer an den Mikros, Felix und neben mir sitzt gut gelaunt, motiviert, perfekt vorbereitet für diese 32. Episode. Christian, der German Gunner.
Ja, grüß euch, hallo.
Ja, was machen wir?
Naja, also wir haben diesmal wieder ein Skript, ihr könnt ganz beruhigt sein, feinsäuberlich alles notiert, wir sind top vorbereitet und die Themen habt ihr ja gerade schon gehört. Ist jetzt keine große Kunst, die zusammenzustellen, die ergeben sich natürlich nach den paar Wochen und nach dem Transferfensterschluss am Mittwochabend von selbst. Ich persönlich habe mir den Abend um die Ohren gehauen, ihr habt mich vielleicht bei 90 Plus auf dem Podcast noch zusätzlich gehört. Ja, leider fast umsonst, würde ich mal sagen, weil nicht wirklich viel noch an Sachen passiert ist, die nicht schon vorher fast eingestielt waren.
Ja, ich habe gar nichts mitbekommen, weil ich im Urlaub war und habe dann Donnerstagvormittag mal so ein bisschen durchgelesen, aber war jetzt auch nicht so spannend, was rund um Arsenal passiert ist. Gut, zu dem Transferfenster, die Analyse der Neuzugänge und der Abgänge-Leihgeschäfte kommen wir im weiteren Verlauf des Podcasts. Wir fangen erstmal an mit einer kurzen Bilanz der ersten drei Ligaspiele. Und um ein bisschen reinzukommen, jetzt nach den paar Tagen Podcast-Pause, ein ganz leichtes Thema zu Beginn, nämlich Champions League-Gruppe, die am vergangenen Donnerstag, also vor knapp einer Woche ausgelost wurde. Ja, wir sind in die Gruppe A gelost worden mit Paris Saint-Germain, dem FC Basel und Ludo Goretz aus Bulgarien. Was sagen wir dazu, Christian?
Bulgarien, ja, ich hatte es im Live-Ticker gesehen und hatte gedacht, Ludo Goretz, wo liegt das bloß?
Ich musste auch nochmal nachgucken, ich wusste aber, es liegt irgendwo Balkan, aber ich dachte, dass er irgendwie so Serbien, aber ja, das sind jetzt nicht so die weitesten Reisen, also zumindest ist es ganz gut zu machen eigentlich.
Ich denke auch, also Paris ist eine Zuganbindung, würde ich mal fast tippen, Basel ist auch jetzt nicht so aus der Welt und insgesamt kann man wirklich diesmal eigentlich zufrieden sein, nur wenn man die Namen betrachtet. Ich weiß, Arsenal ist immer so für Überraschung gut in so Champions League-Gruppen, vor allen Dingen in den ersten Spielen, aber an sich bin ich da eigentlich ganz zufrieden, was in den Lostöpfen für Arsenal bereitstand.
Ja, ich glaube auch aus dem ersten Lostopf ist Paris somit noch das angenehmste Los. Gut, Ibrahimovic ist auch nicht mehr da, aber die haben immer noch eine ganz gute Mannschaft. Gut, David Luiz ist jetzt auch nicht. Also die haben schon ein bisschen Aderlass gehabt im Sommer, aber ich denke so von den Mannschaften aus dem ersten Topf kann man damit eigentlich ganz gut leben. Ja, und auch bei den anderen beiden Töpfen ist das eher Glück gewesen. Ich meine, Lostopf 4 war mit Monaco und so noch deutlich schwierigere Gegner. Und der Spielplan meint es mit uns eigentlich auch ganz gut. Wir fangen an am 13.09. auswärts bei Paris und haben dann eben die beiden Heimspiele gegen Basel und gegen Ludo Goretz. Da könnte man jetzt meinen, 6 Punkte sollten aus diesen 3 Spielen auf alle Fälle dabei sein, eventuell 7, wenn 9 wäre natürlich ideal, aber ähnliches haben wir letzte Saison auch gesagt, als wir nach Zagreb mussten und gegen Piräus zu Hause gespielt haben und die Bilanz danach war dann 0 Punkte. Also wie gesagt, Arsenal ist in der Champions League alles zuzutrauen, aber eigentlich ja, muss man diese Gruppe gewinnen, ganz ehrlich, wenn man europäisch ein bisschen was sagen will, muss man diese Gruppe gewinnen und als Gruppenerster dann eben auf ein nicht gesetztes Team im Achtelfinale treffen.
Ja, es wäre vor allen Dingen mal eine ganz andere Überraschung, wenn man mal als Gruppenerster da rausgehen würde. Und ich finde auch die Konstellation mit Paris auswärts als erstes Spiel gar nicht so schlecht. Dann hat man diesen Brocken oder diese Begegnung einfach schon mal aus dem Weg. Und ich glaube nicht, dass man tendenziell bei Paris die ganze Sache auf die leichte Schulter nimmt, auch von der Aufstellung, so wie wir es letztes Jahr gegen Zagreb gesehen haben, was hauptsächlich die Niederlage darin begründet war, dass man so ein bisschen diese Schonungsphase angepeilt hat seitens Wenger. Also von daher, auch von der Ansetzung, denke ich, ganz in Ordnung. Und wenn man da mit 7 Punkten rausgehen könnte aus den 3 Spielen in die Champions League Winterpause, wäre das natürlich schon optimal, auch als Voraussetzung für einen möglichen Gruppensieg.
Ja, und natürlich, wenn man überhaupt überwintern würde in der Champions League, dann fürs Achtelfinale, um eventuell nochmal den einen oder anderen Spieler vielleicht auch im Januar zu verpflichten, wenn es denn dazu kommen Müsste, gut. Ja, vermasseln können wir es immer, außer Frage, aber ich denke, die Voraussetzungen sind ganz gut. 13.09. geht es los, 20:45 am Dienstagabend bei Paris. Davor am 10.09. noch das Ligaspiel gegen Southampton. Das sind jetzt zwei, oder sind die beiden nächsten Aufgaben, die eigentlich ganz gut machbar sind.
Wie machen wir das jetzt eigentlich ohne Sky? Weil ich habe es nicht mehr. Bei mir
ich habe es ja schon Ewigkeiten nicht mehr.
Ja, von das daher, ist doch jetzt ein Problem. Das müssen wir jetzt gerade mal lösen.
Das ist richtig. Ich kenne da wahrscheinlich nur die Lösung des LKW-Streams, der eventuell von der Ladefläche fällt, den man dann gucken müsste. Ich lebe ja eigentlich sehr ganz gut auch an solchen Abenden, weil man in der Regel ja eh nicht alles mitkriegen kann mit Radioübertragung. Und eigentlich die Arsenal-Spiele kriegt man immer ganz gut per Radio-Stream rein. Und ansonsten
ja, müssen wir irgendeinen Kneipier bestechen, dass der Arsenal zeigt.
Das ist oder alles geschlossen, weil wir, glaube ich, immer mit dem
Konferenz.
Ich glaube, wir sind parallel immer mit Dortmund oder mit Bayern, also mit einem der beiden Großen, und deswegen kriegst du das ja schon mal nicht hin.
Ja, okay, dann können wir das abhaken.
Also und, die ausführliche Analyse der Champions League-Spiele fällt diese Saison extremst kurz aus, weil wir es beide nicht sehen können. Ja, aber Highlights kann man ja auf alle Fälle gucken. Und ist mir letztens wieder aufgefallen, als ich jetzt die Tage im Urlaub war, und Twitter ist echt gut, wenn man nur so mal ganz schnell die Tore sehen will oder irgendwie, keine Ahnung, nach 3-4 Minuten, oder man kommt dann irgendwie vom Strand um 18 Uhr und sagt, oh, 3 Tore gemacht gegen Watford, ich werde jetzt mal ganz schnell sehen, irgendeiner hat sich schon auf Twitter gestellt, das funktioniert, also zumindest um jetzt nur die Tore zu sehen, ganz gut eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ist natürlich ein Problem, aber man kann nicht alles haben.
Ich denke auch.
Gut, dann schließen wir das Thema Champions League ganz kurz ab und kommen natürlich aber im nächsten Podcast, den wir voraussichtlich am 14.09. aufnehmen wollen, also einen Tag nach dem Paris-Spiel, dann nochmal ganz ausführlich auf die Champions League zurück. Blicken wir auf die ersten drei Ligaspiele, die wir bisher absolviert haben. Niederlage gegen Liverpool, Remis bei Leicester und den ersten Saisonsieg 3-1 in Watford am vergangenen Wochenende. Das heißt 4 Punkte. Christian, wie fällt deine persönliche Bilanz aus?
Ja, also Liverpool hatten wir ja schon einmal angerissen, direkt im ersten Podcast der Saison. Von daher brauchen wir da, glaube ich, wenig Worte drüber verlieren. Der Punkt in Leicester, fand ich, war durchaus überzeugend. Da konnte man jetzt wirklich nicht meckern, auch was so die defensive Konstellation und Aufstellung anging. Und jetzt bei Watford hat man natürlich ganz klar gesehen, was uns vorher gefehlt hat, so ein bisschen dieser offensive Rhythmus, die Kreativität, die eben zurückkam, als wir Özil zurück in der kreativen Zehnerposition hatten, dann auch in Kombi mit Xhaka, der auch insbesondere jetzt im Spiel bei Watford auch vielen, die ihn noch nicht, so wie wir jetzt beispielsweise aus der Bundesliga, eben näher von seinen Qualitäten erkennen, eben gezeigt hat, was er auch wirklich für super Pässe drauf hat. Also da gab es diese eine Situation mit dem Pass auf Walker, den er natürlich wieder verballert hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber da hat man einfach gesehen, und da was auch für offensiv für eine Qualität in diesem Spieler steckt, und die Symbiose mit Özil, das kann ganz ganz gutes Ding werden in Zukunft. Und ja, das war einfach dieser Schritt nach vorne. Und auch Alexis hat wieder getroffen, hat mich auch persönlich gefreut. Er hat auch sogar
bei Arne Zeigler wäre es wahrscheinlich so ein bisschen das Kacktor des Monats, weil es ja noch eher glücklich war.
Ja, das ist richtig, aber irgendwie
Vorbereitung von Walcott aber, ne? Also ja, wenn du von ihm drauf gedreschen hast, wie
ich dachte,
immer.
Ich dachte, ich könnte es unter dem
ganz kurz erwähnt
Teppich haben. Kehren. Ja, so schlecht war er in dem Spiel, zugegebenerweise nicht. Da habe ich auch schon ein bisschen Lack einstecken müssen auf Twitter dafür, aber ich bleib dabei. Wie auch immer, aber auch den Elfmeter hat er auch rausgeholt, zugegebenerweise ein bisschen unterstützt durch die absolute Dummheit des Watford-Abwehrspielers. Aber das sind so Komponenten, die dann wieder so ein bisschen in Fluss kommen, und das Watford-Spiel war insofern eigentlich eine ganz gute Anfangsphase für unsere Saison jetzt. Also auf dem Weg muss es weitergehen. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass jetzt wieder diese lästigen Länderspiele dazwischen gekommen sind, weil ich das Gefühl hatte, wir sind so ein bisschen in den Rhythmus gekommen. Andererseits gibt es den Spielern jetzt auch bei den Nationalteams so ein bisschen die Möglichkeit, noch das Fitnesslevel nach oben zu schrauben. Da hat Wenger ja auch kundgetan, dass es in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut damit bestellt war. Das konnte man dann auch sehen, nachdem man Watford in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut dominiert hatte. ging das alles so ein bisschen, ja, den Bach runter ist jetzt zu viel gesagt, aber man merkte eben, dass man dadurch auch Watford ein bisschen mehr wieder ins Spiel hat kommen lassen. Also
gut, aber mit einer 3-0 Halbzeitführung kann man auch ein bisschen zurückschalten, aber klar, es ist immer noch keine Kraft oder kollektiv immer noch keine Kraft, Ausdauer für 90 Minuten da. Ich meine, so ein Spiel wie gegen Watford ist das wahrscheinlich verschmerzbar. Wenn es dann gegen die wirklich großen Mannschaften geht, kann man sich das natürlich nicht mehr leisten. Ich greife mal das auf, was du eben gesagt hast, mit der Kombination Xhaka, Özil. Es könnte eine ganz nette Achse eigentlich werden für die neue Saison. Cech, Koscielny, Xhaka, Özil, Giroud. So, ganz viele Mannschaften suchen sich ja immer irgendwie so eine Achse aus, an der das Spiel dann irgendwie aufgebaut werden kann. Ich glaube, das könnte seit langer Zeit mal wieder eine sein, wo es diese Kombination oder sozusagen Verbindung von der Defensive über das Mittelfeld in den Sturm hinaus geben könnte bei Arsenal, die vielleicht auch dann eben Kern der Aufstellung jeweils in den Spielen sein kann. Also dass man eben dann wirklich nicht die ganze Zeit durchwechseln muss, sondern dass man wirklich eben einen Kern an Aufstellung hat, wo man dann eventuell je nach Gegner oder eben auch Verletztenlage ein bisschen variieren kann.
Ja, ich fand, da hinzukommt auch noch gut, dass wir mit Cazorla auch wieder gesehen haben, dass wir da trotz des Alters noch einen Spieler haben, der auch da nochmal so ein kreatives und überraschendes Element reinbringen kann. Also das war auch nochmal hinzu zu dieser Mittelfeldkombination auch noch eine gute Beigabe, die man sicherlich auch immer wieder in verschiedensten Konstellationen einsetzen kann.
Genau, da habe ich hier auch irgendwie eine Notiz gemacht, nämlich die Kombination Cazorla-Xhaka. Ist das das, was wir jetzt in den nächsten Wochen sehen werden? Oder war das eben nur ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Ramsey verletzt ist? Oder siehst du das jetzt erstmal als die Kombination, mit der wir die nächsten Spiele absolvieren werden?
Ich glaube, das ist insofern schwer zu sagen, weil wir in der Konstellation mehrere Optionen ziehen können. Also wir haben natürlich noch Coquelin und Elneny, die beide auch spielen können, und es ist immer die Frage, wie will ich mich ausrichten? Also mit Cazorla habe ich natürlich wahrscheinlich eher einen etwas offensiveren Touch drin, als wenn ich Coquelin oder Elneny daneben stelle. Wichtig ist für mich, dass wir da entsprechend reagieren können, wenn wir vielleicht auch mal nochmal zumachen müssen, noch eine zusätzliche Absicherung im Mittelfeld brauchen, dass wir da entsprechend flexibel sind. Ich hoffe, dass wir erstmal weiter auch mit einer offensiveren Ausrichtung jetzt agieren, natürlich auch mit Blick auf die Heimspiele, die jetzt noch anstehen. Aber dass Xhaka natürlich da eine große Rolle spielt in dieser Kombination, das war jetzt durchaus in den letzten beiden Spielen gegen Leicester und auch gegen Watford insbesondere natürlich deutlich sichtbar. Und alles andere wird sich meiner Meinung nach um diese beide Kombinationen drumherum wickeln. Je nach Verletzungsstand oder nach Wettbewerb wird man da sicherlich rotieren. Aber das ist ja genau der Punkt, den wir eigentlich auch immer gefordert haben, dass wir in diesen neuralgischen Positionen, die eben auch entscheidend sind für die Spielentwicklung nach vorne, aber auch für die Thematik defensive Arbeit nach hinten, Schutz der Viererkette, eben da flexibel agieren können und auch eben in der Mannschaft mehrere Spieler haben, die wir da eben stellen können. Sei es jetzt auch noch ein Aaron Ramsey, den wir auch noch auf dem Flügel setzen können. Da ist er vielleicht nicht der effektivste in der Position, aber eben auch noch um dieses Mittelfeld herum eben flexibel in verschiedenen Positionen einsetzbar ist.
Gut, dann lass uns ganz kurz noch bei der Offensive bleiben. Alexis Sanchez als Stürmer oder sozusagen als ja falsche Neun, richtige Neun, wie man es bezeichnen möchte. Ich werde nicht so wirklich warm damit. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er nicht so richtig weiß, was er eigentlich auf dieser Position konkret veranstalten soll. Man hat gesehen, dass er eigentlich am stärksten war, wenn er sich wieder auf die Flügel hat fallen lassen, wie bei der Vorbereitung des 3-0. Oder wenn er eben von außen in die Mitte ziehen kann, wie bei dem Elfmeter, der dann zum 1-0 geführt hat. Aber wenn man ihn irgendwie vorne anspielen will, habe ich so den Eindruck, passt nicht so wirklich. Ist das jetzt auch ein bisschen so der Tatsache einfach nur geschuldet, dass wir keinen Stürmer haben derzeit? Und das ist die eine Frage, die wir diskutieren können. Und die zweite ist, wird Sanchez jetzt nicht so oder so eher auf den linken Flügel wieder ausweichen, wenn Giroud zurückkommen wird nach der Länderspielpause?
Ich gehe fest davon aus, dass das nur vorübergehende Konstellation war und Sanchez auf die Außenbahn wieder rücken wird, was meiner Meinung nach auch absolut richtig ist. Mit Giroud, der jetzt auch gestern erst wieder getroffen hat für Frankreich, gegen Italien war es, glaube ich, mit einem schönen Tor, und auch mit Lucas Perez, den wir nachher ja auch noch in den Fokus rücken wollen, haben wir jetzt eigentlich zwei Spieler, die ja vom Naturell her einfach in dieser Position zu Hause sind und auch körperlich einfach viel besser dafür ausgerichtet sind, in dieser Position zu spielen. Also Sanchez hat natürlich Energie, hat Sprungkraft und ist auch irgendwie in gewisser Weise robust, aber er ist einfach nicht der Spieler für diese Position. Und das, was du gerade schon gesagt hast, ihn dort anzuspielen, am besten noch hoch, er ist einfach nicht das Optimale und holt auch nicht das Optimale aus dem Potenzial von Sanchez raus, was einfach immens ist.
Das hat man sehr gut gesehen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hat man sehr gut gesehen bei dem Leicester-Spiel eben, wo es offensiv quasi nur Durchschlagskraft vorne gab, weil eben mit Morgan und Hut in der Innenverteidigung bei Leicester, da hat Alexis keine Chance, ne? Ich meine, beim Watford war das jetzt eben ein bisschen anders, weil man da eben über die Schnelligkeit ein bisschen was wettmachen konnte, aber im Endeffekt ist das keine Lösung gegen Mannschaften, die tief stehen und die eine sehr kopfballstarkes Innenverteidiger-Duo haben, da ist man eigentlich auf verlorenem Posten.
Genau, also Sanchez ist ja ein Spieler, der kommt über die Dynamik, über dieses 1 gegen 1, wenn er von außen reinzieht und da vielleicht nochmal einen Schlenker machen kann, sich dadurch in eine gute Schussposition bringt. Da haben wir auch schon viele Tore von ihm gesehen. Und oder wenn er sich einfach mit einer schnellen Täuschung irgendwie an einem Spieler vorbei drückt. Das sind aber alle Situationen, in die kommt er gar nicht. Wenn er schon mit dem Rücken zum Tor im Strafraum irgendwie steht, dann hat er seine sämtlichen Stärken, die er in ganz großem Umfang hat, einfach nicht mehr zum Einsatz zu bringen. Und das ist einfach schade. Und ich denke, dass Wenger das auch weiß und eben mit Blick auf die Verpflichtungen und auch auf die Rückkehr jetzt von Giroud eben auch entsprechend reagieren wird und ihn wieder nach außen stellt. Also alles andere für mich wäre unerklärlich.
Gut, dann lass uns, wenn wir beim Mittelfeld und Sturm gerade sind, natürlich nochmal auf die Verletzungen kurz eingehen. Iwobi und Ramsey fehlen noch, aber haben jetzt noch kein neues Update bekommen, aber es sieht wahrscheinlich so aus, als würden sie eben nach der Länderspielpause wieder zurückkehren. Die beiden fehlen natürlich auch noch, die uns relativ viel Optionen eben zusätzlich auch noch geben können, gerade Ramsey, den man sowohl in der Mitte als auch auf dem Flügel einsetzen kann, und auch Iwobi ist ja jetzt eher jemand, der auch über die Außen kommen kann, aber letztendlich sind das wieder dann eben zwei Spieler, die auch in den ersten Partien schmerzlich vermisst wurde. Auch da muss man hoffen, dass das Thema Verletzungen nicht wieder so gravierend wird wie in der vergangenen Saison. Dann ganz kurzer Blick auf die Abwehr noch. Petr Cech mit sehr guter Leistung gegen Watford, fand ich, einige sehr gute Dinger gehalten. Auch in der Kommunikation und Absprache klappte das besser. Und auch Innenverteidiger-Duo Holding, Koscielny hat sehr gut funktioniert. Das klappte schon gegen Leicester erstaunlich positiv, aber jetzt gegen Watford eben auch nochmal. Wir werden ja über die Mustafi als Neuzugang nochmal konkret sprechen im weiteren Verlauf des Podcasts, was das jetzt auch heißt, wie er sich eventuell integrieren kann. Aber eigentlich ist es ganz gut zu wissen, dass die beiden als zusätzliche Kombination auch ganz gut harmonieren. Gibt ein bisschen mehr Sicherheit und Flexibilität. Und ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass sich Rob Holding nach so kurzer Zeit schon so gut integriert hat. Wohlgemerkt muss man eben auch berücksichtigen, dass das jetzt auch nicht so auf dem Level weitergehen kann oder dass man das zumindest nicht erwarten darf. Aber der Anfang war echt gut.
Ja, erwarten darf man das nicht. Es wird auch bei so einem jungen Spieler immer wieder Rückschläge geben, das ist völlig klar. Aber dass Rob Holding großes Potenzial hat, das glaube ich, war jetzt nicht nur uns beiden irgendwie relativ schnell klar, sondern allgemein auch die Einschätzung, nachdem man ihn auch ein paar Mal auf dem Spielfeld gesehen hat. Also ich sag mal, Bolton hat man natürlich jetzt nicht in der Gänze verfolgt in der letzten Saison. Aber er hat so ein bisschen so das, was man so als Attribute braucht für einen klassischen englischen Innenverteidiger. Und das Interessante ist eben, dass sobald man ihn in einer Kombination eben mit einem erfahrenen Spieler sieht, so wie Koscielny es eben ist, dass er relativ schnell dazulernt, dass er sich ausrichtet an ihm, dass er Anweisungen auch von Cech, wie du es richtig sagst, natürlich dann auch schnell umsetzt. Und das ist eben eine gute Sache, wenn ich einen erfahrenen habe und einen jungen Heißspund, dass ich da eine gute Kombination draus bilden kann. Und sicherlich, es ist natürlich sehr beruhigend, in Anführungsstrichen, wenn ich weiß, okay, ich habe so einen Mann da, den kann ich dann bringen. Und für mich ist er auch derzeit ganz klar vor Gabriel, auch unabhängig jetzt mal von der Verletzung, selbst wenn er nicht verletzt wäre, finde ich, würde ich ihn vorziehen in der Frage der Aufstellung vor Gabriel und in jedem Fall da auch weiter spielen lassen.
Ja, sehr positive Entwicklung in den ersten Spielen. Wollen wir hoffen, dass das in den weiteren ähnlich gut läuft. Dann lass uns noch ganz kurz nochmal auf die nächsten Spiele blicken. Wir haben schon gesagt, 10.09. nach der Länderspielpause, den Samstag 16 Uhr, zu Hause gegen Southampton. Ist ein Must-Win-Game, wenn man in der Tabelle ein bisschen vorrücken will. Dann das Auswärtsspiel am Dienstag bei Paris Saint-Germain. Und das nächste Liga-Heimspiel ist am 17.09. gegen Hull um 16 Uhr auswärts. Auch da könnte man meinen, eben relativ einfach, aber Hull hat einen ganz guten Saisonstart auch gehabt. Also da gibt es dann doch die ein oder andere schwierigere Baustelle, unangenehme Gegner, würde man dann wahrscheinlich sagen. 17.09. 16 Uhr also bei Hull und am 20.09. es geht dann Schlag auf Schlag, Ligapokal bei Nottingham Forest. Da werden wir also dann sicherlich die ein oder andere, ja, den ein oder anderen Jungspieler wahrscheinlich mal sehen. Ich hoffe auf Jeff oder auch auf den ein oder anderen Nachwuchsspieler, der jetzt noch nicht so eine große Chance gehabt hat. Gut, dass die Termine, bleiben wir dabei, dass wir das Thema Liga jetzt abschließen und wir gucken im zweiten Teil des Podcasts ganz ausführlich auf die beiden Neuzugänge Lucas Perez und Skodran Mustafi und wir wollen natürlich auch ganz ausführlich die Abgänge und Leihgeschäfte diskutieren und analysieren nach einer kurzen Pause. So, zweiter Teil von der 32. Episode vom German Gunners Podcast, jetzt wieder in geordneten Bahnen. war ganz lustig gerade eben. Christian musste dringend raus wegen eines wichtigen Telefongesprächs. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen und dann musste man auf einmal drei Sachen auf einmal machen. Ist euch natürlich aber beim Hören eben überhaupt nicht aufgefallen, aber der Transparenzgründen wegen sagen wir das jetzt ganz kurz.
Genau, ja. Wir wollen euch ja nicht im Dunkeln tappen lassen.
Genau, falls eben dann, warum war denn da jetzt so eine lange Lücke und ist alles erklärbar. Gut, Transferfenster. 90 bis 95 Millionen Pfund haben wir ausgegeben für neue Spieler. Arsenal has spent, sozusagen. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir gucken zuerst auf die beiden Neuzugänge. Xhaka und alle anderen haben wir ja schon ausführlich betrachtet, aber zumindest die beiden Neuzugänge, die wir in dieser Woche offiziell dann auch verkündet haben. Lucas Perez und Skodran Mustafi. Ich fange jetzt mal mit einer ganz wilden These wieder an. Die kannst du widerlegen oder bestätigen. Aber ich würde sagen, Lucas Perez ist eine absolute Notlösung. Und eigentlich, ja, keine Ahnung, in der, wenn es sowas gab wie eine Liste von möglichen Transferwünschen für einen Stürmer bei Arsenal, dann jemand, der ganz unten stand.
Boah, das ist... Da hausen wir jetzt auch was von Latz. Ja, also zum einen...
Ich hätte jetzt auch sagen können, er ist die Notlösung, nachdem man die gewünschten Spieler Lacazette und Vardy nicht bekommen hat.
Ja, also zum einen muss ich einstreuen, was ich gelesen habe, dass wohl so laut Perez Kontakt wohl auch schon zu Beginn des Transferfensters bestand. Da muss man natürlich immer sagen, dass man natürlich viele Kontakte in gewisser Weise anzapft, um zu schauen, was ist überhaupt auf dem Markt verfügbar. Ich gebe dir natürlich recht, dass er die erste Option sicherlich nicht war. Alleine vor dem Hintergrund, dass wir die Geschichte mit Vardy hatten, kann man das natürlich schon eindeutig sehen. Also hätten wir Vardy gekriegt, wäre die Stürmersache gegessen gewesen. Ich denke, Lacazette war auch lange ein Thema, aber aufgrund der Verhaltensweise von Lyon und des Pushens des Preises nach oben, auch in Regionen, die wirklich auch nicht mehr angemessen waren für Lacazette, musste man da natürlich schauen. Und da gebe ich dir recht, dass man mit Lucas Perez sicherlich dann jemanden verpflichtet hat, der ja weder auf dem Schirm, denke ich, sämtlicher Arsenal-Fans war oder auch der Journalie war. Also der Name, der ist vorher nicht gefallen bei potenziellen Neuzugängen auf dieser Position für Arsenal oder allgemein. Erst natürlich, als die Geschichte mit Everton so ein bisschen aufpoppte. ging es dann relativ schnell. Und ja, ob man ihn jetzt im Endeffekt als Notlösung bezeichnet, ist natürlich ein hartes Wort und klassifiziert natürlich relativ schnell wieder. Also das ist natürlich das, was die Leute wollen. Und
ist natürlich auch total populistisch und ich wollte das ja eigentlich auch nur machen, um dich ein bisschen zu kitzeln, dass ich ein paar gute Antworten von dir entlocken bekomme. Die richtige These, die ich für besser halte, sage ich dann gleich.
Ja, ich sag mal, es gab ja auch die Diskussion Panic Buy und solche Sachen. Also Panic Buy für mich ist David Lewis von Chelsea am letzten Transferfenstertag.
Oder Moussa Sissoko.
Ja, aber für 30, ja genau. Also Newcastle United als Absteiger kriegt für sein komplettes Mittelfeld, was dafür verantwortlich ist, dass sie abgestiegen sind, ungefähr 60 Millionen Pfund. Also das ist Panic Buy, ja. Und Lucas Perez ist vielleicht nicht derjenige, der als allererstes auf der Liste stand. Und er hat auch nicht den klangvollen, glamourösen Namen, den man vielleicht erwartet hätte oder gewollt hätte. Aber als Panic Buy oder als absolute Notlösung würde ich ihn nicht bezeichnen. Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu der eigentlichen vernünftigeren These, um das Transferfenster ein wenig einzuordnen, beziehungsweise Arsenals Aktivitäten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es lese, aber an mehreren Stellen, unter anderem auch in der englischen Presse, dass Wenger, wo immer noch sehr bedacht ist auf Geld, ja, und also jetzt nicht unbedingt mit dem, das wissen wir, dass er jetzt nicht die Geldscheine zum Fenster rauswerfen will. Und dass man wohl sehr stark und sehr früh auch an Mustafi schon dran war, nachdem es die Verletzung von Mertesacker gab und das dann nochmal verstärkt wurde eben auch durch den Ausfall von Gabriel. Und dass man eben nur ein bestimmtes Budget ausgeben wollte und dass Mustafi eben die Top-Priorität war, weil man eben, bei der Verteidigersuche und auch generell bei der Liste an Verteidigern, die man hatte, eben jemanden Erfahrenen unbedingt noch brauchte, um eine, ja, aus Arsenal Sicht eben vernünftige Saison zu spielen. Das heißt also, Top-Priorität war eben Mustafi und dann könnte man auch fast sagen, Mustafi um jeden Preis, weil er hat jetzt schon relativ viel Geld eigentlich gekostet. Und dann blieb einfach so die These dann nicht mehr so viel Geld übrig für einen Stürmer, um sich jetzt nicht völlig in irgendeiner Form finanziell zu verausgaben und auch noch ein bisschen auf das Budget eben zu gucken, das zur Verfügung stand, eben weil man auch mit Xhaka eben schon sehr viel Geld auch investiert hat. Und dann könnte man es eben so formulieren, dass Lucas Perez eben derjenige Stürmer ist, den man für den Preis oder für das Budget, den man derzeit oder das man noch zur Verfügung hat, ist es eben die bestmögliche Option, die man sich hätte holen können.
Ja, vor allen Dingen hat Lucas Perez ja auch eine Ausstiegsklausel. Das muss man auch noch berechnen bei der ganzen Geschichte. Das heißt, die war fix, die war planbar. Da musste man nicht lange mit dem Verein entsprechend verhandeln. Da ging es dann nur um die sogenannten Personal Terms. Und das macht natürlich so eine Geschichte auch einfacher, insbesondere in dem Stadium, in dem man sich dann zeitlich schon befunden hat.
Heißt aber auch, dass man, wenn man eben das Transferfenster von Arsenal analysieren will, man die einzelnen Transfers eben nicht separat betrachten muss, sondern eben als Ganzes, eben weil eben auch nur ein gewisser Teil an Geld noch zur Verfügung stand. Klar, man hätte natürlich viel, viel mehr ausgeben können, aber gut, wenn man das eben nicht will, sind dann eben die Grenzen relativ schnell gesetzt.
Ja, klar, also wenn man jetzt nicht sagt, man will dann nochmal wirklich absolut einen raushauen im wahrsten Sinne mit einer Summe, die unfassbar hoch ist und man sich an ein Budget setzt und sagt, ich will in dem Rahmen bleiben und ich will so agieren, da muss ich natürlich abgestimmt gucken, wie kriege ich das am besten unter einen Hut und wie geht die Rechnung am Ende auf. Und dann ist natürlich klar, wenn wir in einem Fall wie Mustafi mit Valencia einen Verein haben, die natürlich sehr, sehr hart verhandelt haben, mussten im Endeffekt aus der vereinstechnischen Sicht heraus, dann ist eben die Frage, was bleibt noch über? Und von daher bleibt es dann einfach eine Konstellation über, die sich so gegenseitig bedingt und mit der man dann arbeiten muss. Und das hat Arsenal im Endeffekt nachher getan und dabei kam dann Lucas Perez raus. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, dass ich jetzt von dem, was ich von ihm schon mal gesehen habe, das ist nicht viel zugegebenerweise, aber ein paar Ligaspielen hat man das ja mal gesehen und zu dem, was man sich jetzt im Endeffekt durch Online-Recherche und Zusammenstellungen so aneignen konnte, durchaus nicht abgeneigt bin. Also das ist immer auch eine Frage. Man muss ja nicht immer zwingenderweise die Qualität eines Spielers messen an dem, was er gekostet hat. Das muss man faktischerweise auch mal sagen, ne? Also für die ersten Spiele zum Beispiel ist Rob Holding das beste Beispiel, wenn man es mit John Stones vergleicht, der bei Man City jetzt spielt. Also das wird man dann sehen und das wird auch die Spielzeit zeigen, ob das der absolute Superschnapper war oder eben Geld, wo man sagte, ja gut, hätte man ein bisschen mehr drauf gelegt, hätte man vielleicht was Besseres bekommen und hätte auf lange Sicht was Besseres auch an Leistungen bekommen. Also das ist eine Frage, die sich einfach nur in der weiteren Entwicklung irgendwie zeigen kann.
Genau, also was ja auch wichtig ist, dass man jetzt nicht in irgendeiner Form Spieler schon zu früh bewertet oder in irgendeine Kategorie schiebt, weil der erste wichtige Schritt dafür ist eben, dass sie erstmal spielen und zeigen können, was sie können auf dem Platz. Ja, du hast wenig von Perez gesehen, das ist immer noch mehr als ich. Ich habe noch gar nichts gesehen, ich hatte noch nicht mal irgendwie Gelegenheit, mal in irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Außer die bekannten Eckdaten, eben der ist 27, wird dem nächsten Monat aber auch 28 oder relativ bald, kommt von Deportivo La Coruña. In der letzten Saison 36 Spiele gehabt in der Liga, 17 Tore, 10 Torvorlagen. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, kann man echt sagen, okay, gut, La Liga ist jetzt auch nicht unbedingt so einfach da mit solchen Zahlen aufzuweisen. Das heißt also, so schlecht kann er zumindest schon mal nicht sein.
Nee, ich hatte auch in dem Beitrag zu ihm ja eine Statistik mit angefügt, wo er mit Giroud und mit Griezmann in der Vergleichsaufstellung auftauchte. Und da musste man sagen, dass er wirklich, wirklich sehr, sehr gute statistische Werte hatte. Was mich an Perez so ein bisschen fasziniert, ist, dass er, ja, das hatte ich in dem 90-Plus-Podcast auch schon mal gesagt, er hat so dieses Potenzial zur Überraschung. Also er ähnelt Jamie Vardy doch sehr. Das muss man wirklich sehen, wenn man ihn spielen sieht. Nicht nur von der Altersstruktur, sondern auch von der Entwicklung, die er genommen hat, ist er eigentlich quasi schon die spanische Kopie von Jamie Vardy. Also er hat auch relativ spät auf dieses hohe Level gefunden. Er hatte viele Vereine, ist in Anführungsstrichen so ein bisschen rumgetingelt. Ukraine war da mit bei, Griechenland. Also alles so nichts wirklich Überzeugendes, bevor er dann in seine Heimatstadt zurückgekommen ist und da dann eben diesen Einschlag gehabt hat. Und das zeichnet ihn so ein bisschen in der Spielweise auch aus. Also er hat so dieses Explosive, dieses von vorne bis hinten wirklich alles rausholen, was der Körper gibt. Also ähnlich der Spielweise, die Vardy auch in gewisser Weise auszeichnet, die durch Power geprägt ist, durch diese Läufe, durch diese Intensität des Spiels. Und von daher verwundert es jetzt nicht, wenn man im ersten Schritt Jamie Vardy wollte, dass man in gewisser Weise nach auf Lucas Perez gestoßen ist. Also diesen Findungseffekt, den kann ich absolut nachvollziehen, wenn ich mir angucke, wie er spielt.
Also offensichtlich hat bei Arsenal irgendjemand in der Scouting-Abteilung ein Profil von Spieler bekommen, wo gesagt haben, okay gut, uns fehlt das oder das Charakteristikum in unserem Spiel. Such mir doch mal europaweit mögliche Spieler, die eventuell dieses Defizit ersetzen. Dann ist jetzt erstmal die Frage, was ist dieses Defizit? Also offensichtlich Speed im Spiel nach vorne.
Ja, das Defizit ist immens. Im Endeffekt, also das hatten wir auch schon mal thematisiert, wo es auch um die Frage bis Siegeswillen geht. Wir haben ja oft Sanchez angesprochen in Situationen, wo er vielleicht nicht trifft, dass er aber trotzdem dem Team immer noch in gewisser Weise sehr viel gibt, weil er einfach diesen Willen und diese Power mitbringt, sich in alles reinzuschmeißen, von der ersten bis zur letzten Minute. Und dieses Profil an Spielern scheint Arsenal stark verfolgt zu haben. Das hat man schon bei der Verpflichtung von Xhaka gesehen, der auch so ein Spieler ist. Da hatten wir auch dieses Profil gesucht, insbesondere auf der Position. Und ich glaube auch, dass Lucas Perez ein solcher Spieler ist, der das mitbringt. Und sicherlich auch nicht verkehrt mitbringt auf einer Position wie im Sturm, Zentrum. Also das ist so eine Sache, die sicherlich beim Scouten dann natürlich da in Vordergrund gerückt ist.
Dann letzte Frage zu Perez. Wie siehst du das? Welche Rolle wird er einnehmen? Also wo wird er sich in der Sturmhierarchie einordnen? Und ändert sich irgendwas in unserem taktischen System? Also bleibt es bei einer Spitze, sprich Giroud oder Perez? Oder könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, gut, wir könnten mal auf 4-4-2 umstellen, Giroud und Perez. Kann man da schon irgendeine Form eine Prognose machen? Ich tue mich sehr schwer damit.
Ja, sicherlich ist es schwer. Also man kann es natürlich umstellen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir es umstellen.
Weil ich meine, bei La Coruña, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat ja auch oder La Coruña hat grundsätzlich mit zwei Stürmern, glaube ich, gespielt, habe ich irgendwo gelesen, oder nicht mit einem Zentralen vorne.
Ja, also ich weiß nicht, ob Wenger es macht. Man könnte natürlich sagen, wir machen Alexis links, Giroud Mitte und Perez rechts. Da hätten wir auch das Worldcup-Problem gelöst. Aber das wäre eine Option und der Option wäre ich durchaus nicht abgeneigt, das zu tun, weil Er ist ja schon flexibler in der Basel. Er ist nicht fixiert auf den Neuner-Status und Giroud ja schon in gewisser Weise. Giroud ist kein Spieler, der eigentlich auf die Außenbahn rückt. Und wenn er auf der Außenbahn ist, dann weiß man nicht, wer den Kopfball in der Mitte machen soll. Also Giroud musst du eigentlich mittig lassen. Perez von seiner Statur und von seiner Art und auch Schnelligkeit kannst du locker auf eine Außenbahn stellen auch. Und mit der Option, ihn in die Mitte ziehen zu lassen oder zu rotieren in der Mitte, das ist sicherlich möglich. Aber zu Beginn ist die Frage, wie schnell wird er in diese Mannschaft reinrücken in einer konstanten Weise? Das kann man jetzt schwer abschätzen, vor allem wo Giroud jetzt wieder Fitness-Level technisch dabei ist. So, da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube schon, dass er, wenn er relativ zeitnah eben auch mit der kompletten Mannschaft trainiert, durchaus da ein Wörtchen mitsprechen wird.
Ich würde sagen, Lucas Perez Hattrick im Ligapokal bei Nottingham Forest. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Ja, genau.
Hier. Aber das wäre eben die Gelegenheit, ihn mal auch von Anfang an zu bringen und vielleicht dann eben stärker in den Fokus zu stellen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er jetzt gegen Southampton oder bei Paris von Beginn an spielen wird, sondern ich glaube schon, dass der Giroud insgesamt die Nase vorn hat. Aber gut, werden wir beobachten. Zweiter Neuzugang, der diese Woche verkündet wurde, beziehungsweise von Wenger ja eigentlich schon letztes Wochenende, ist Mustafi, den wir natürlich deutlich besser kennen durch die deutsche Nationalmannschaft und eigentlich seine sehr gute EM, die er insgesamt gespielt hat, wo er sich dann auch oder ja eigentlich sozusagen dann so den Durchbruch hatte, wo er nochmal wirklich auf sich aufmerksam machen konnte. Kommt aus Valencia, er sagt selbst, es wäre der nächste Karriereschritt für ihn mit 24 zu Arsenal zu gehen. Offensichtlich, was man gelesen hat, war eben Mesut Özil einer der zentralen Gründe, weil die sind wohl gut befreundet und Özil hat sehr von Arsenal geschwärmt, sodass es eigentlich an diesem Transfer insgesamt nur positive Sachen zu erwähnen gibt. Er gibt uns eben Erfahrung in der Innenverteidigung, international erfahren, passt eigentlich perfekt, hat viel Erfahrung in La Liga gesammelt, spricht hervorragend Englisch. Das Einzige, was jetzt, wo man halt drüber diskutieren kann, aber dass das jetzt wieder müßig ist, eben der Preis. Ne? Also einige sagen, er wäre überteuert und das geht eben nicht, diesen Preis zu zahlen. Aber hey, so sind halt die, ist der Markt und klar, vielleicht ist er ein paar Millionen Pfund über Marktwert und über den Preis, aber da musste man eben aufgrund unserer verletzten Lage in der Innenverteidigung dann eben noch diese paar Millionen mal eben mehr zahlen.
Ja, vor allen Dingen ist die Position ist ja sehr viral. Also einen Innenverteidiger zu bekommen, der auch von seinem Alter her perspektivisch noch viel zu bieten hat für den Verein, aber gleichzeitig auch schon einen hohen Erfahrungsschatz hat, insbesondere eben auch schon Weltmeister ist, da musst du natürlich preislich schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber ich denke auch, dass wir mit Mustafi da einen sehr, sehr guten Fang gemacht haben. Er passt auch in gewisser Weise sehr gut zu dem Spiel, was wir oft spielen. Also dieses tiefstehende Gegner, Ballbesitzfußball, Pressen nach vorne, aber auch mit einer Grundständigkeit nach hinten arbeiten können, sind natürlich alles Attribute, die seinem Spiel entsprechen. Er hat eine sehr hohe Passquote. Ich glaube, du hast sie rausgesucht.
81% in der vergangenen Saison in Spanien, was ja für einen Innenverteidiger absolut okay ist oder eigentlich schon gut ist.
Ja, und er hat aber auch die technischen Fähigkeiten, um auch mal wirklich einen eröffnenden Pass zu machen. Also nicht nur diese Sicherheitspässe oder die langen Bälle rausschlagen, sondern eben auch diese Überbrückung von der Abwehr schnell ins Mittelfeld, offensiv oder in den Sturm direkt. Also es eröffnen sich sehr viele Möglichkeiten und dieses Paar Mustafi-Koscielny, finde ich, das ist auch von der Abstimmung her eine Sache, die könnte wirklich sehr gut funktionieren und da bin ich doch durchaus positiv gestimmt, dass wir da eine Kombination haben, die auch auf Sicht der nächsten Saison und Spielzeiten vielleicht dann sich auch als eine feste etablieren könnte.
Ja, wie gesagt, auf alle Fälle ein sehr guter Transfer und wir haben immer wieder gesagt, wir brauchen einen erfahrenen Innenverteidiger und den hat Arsenal verpflichtet. Von daher, wir kommen gleich zum Ende nochmal auf eine ganz kurze Bilanz des Transferfensters, aber da kann man auf alle Fälle schon mal ein grünes Häkchen hintermachen. Dann lass uns blicken auf die Abgänge und Leihgeschäfte. Über das eine wird etwas ausführlicher zu diskutieren sein als über das andere. Gehen wir mal durch. Fangen wir mal an mit denjenigen, wo es nicht ganz so viel zu erzählen gibt. Aus meiner Sicht ist das Callum Chambers, der für eine Saison nach Middlesbrough ausgeliehen wird. Hatten wir hier im Podcast auch immer wieder schon mal erwähnt, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, um ihm Spielpraxis zu geben. Gleichzeitig weiter Premier League-Erfahrung zu sammeln und es hatte sich eigentlich abgezeichnet, nachdem Holding den Vorzug vor ihm bekommen hat in den Spielen gegen Leicester und Watford. Von daher denke ich, Win-Win-Situation für beide Parteien.
Ja, dem gibt es, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Also es war relativ schnell absehbar, dass Holding dieses Rennen wohl gewinnen würde. Und ja, Chambers muss jetzt gucken, dass er da auf sich aufmerksam macht, in den nächsten Schritt macht, weil er sonst sicherlich in der Pecking Order bei Arsenal weiterhin zurückfallen wird.
So ist es. Dann Joe Campbell nach Sporting transferiert oder beziehungsweise ausgeliehen. Gut, Lissabon ist etwas wärmer als London, das wird aber nicht der Grund gewesen sein. War ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil wir hatten das, glaube ich, auch im letzten Podcast schon mal erwähnt, der eigentlich eine wichtige Rolle in der Vorbereitung gespielt hat und auch relativ viel Einsatzzeit bekam. Und jetzt das mit der Leihe. Wie bewertest du das? Was sagst du dazu?
Ich habe es auch nicht verstanden und habe auch überlegt, wieso man das macht. Klar, man kann immer sagen, man muss Platz für einen Neuzugang machen, aber ich hatte immer auch das Gefühl, nicht, dass wir uns da wirklich wieder künstlich limitieren auf dem Bereich des Stürmersektors, wo wir sowieso nicht so viel zur Verfügung haben. Und aber ich glaube, Joe Campbell wird bei Arsenal zumindest unter Wenger nie die wirkliche Chance bekommen. Er kann machen, was er will. Er hat konstant besser gespielt als Ox oder Walcott. Er hat mehr Einsatz gezeigt und er kriegt aber nicht die Chance und wird immer wieder verliehen und verliehen und verliehen. Und von daher ist vielleicht irgendwann einfach dieser Schritt weg, auch konstant weg, der richtige, den er machen sollte. Also ich habe es nicht verstanden und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der diesen Schritt nicht verstanden hat. Von daher verstehe es, wer will.
Wie gesagt, Campbell bleibt immer damit verbunden, dass er eine wunderbare Vorarbeit gegeben hat beim Sieg in der Champions League bei Piräus. Ansonsten ja, sind die Aha-Momente auch nur in einer Hand abzuzählen. Aber klar, er hat natürlich eigentlich etwas mehr Chance verdient gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es denn jetzt auch letztendlich sozusagen das Ende seiner Arsenal-Zeit sein wird und dass man vielleicht im Winter oder spätestens eben in der nächsten Saison guckt, ob man den nicht irgendwie dauerhaft los wird, weil was bringt das, ihn jetzt immer auszuleihen?
Ne? Man muss ja mal überlegen, im Vergleich ein Spieler wie Yaya Nasanogo bleibt da. Also das ist einfach...
Zu denjenigen, die noch da sind und eigentlich weg müssten, aus unserer Sicht kommen wir gleich noch, aber...
Ja, aber nur um sich mal den Vergleich vor Augen zu halten, dass Joe Campbell wird nie eine faire Chance bekommen bei Wenger, das ist einfach ein Fakt.
Gut, ganz viele haben auch spekuliert, dass Joe Campbell ausgeliehen wird, damit Serge Gnabry einen festen Platz noch im Kader bekommt, womit wir beim nächsten Transfer wären, nämlich der Verpflichtung Gnabrys durch Werder Bremen. Am Ende des Transferfensters und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Aus zweierlei Hinsicht,
dass es Bremen ist, hat mich auch total überrascht, aber ich habe auch nicht mitgekriegt im Urlaub, dass Max Kruse die komplette Hinrunde ausfällt. Also offensichtlich gab es bei Bremen noch Handlungsbedarf in der Offensive. Hinzu kommt natürlich, dass Pizarro auch noch verletzt ist. Der soll jetzt irgendwie Mitte September, Ende September wieder dabei sein. Der andere Stürmer, Aaron Johansson, hat die gesamte letzte Saison gefehlt. Also da kann man jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig von ausgehen, dass der in irgendeiner Form eine Contribution der Offensiv zeigt. Also offensichtlich sah man sich bei Werder angesichts der 6 Gegentore bei Bayern nochmal gezwungen, die Offensive ein wenig zu verstärken, wobei man noch eigentlich mehr für die Defensive tun müsste. Aber so trennen kann man das ja sowieso nicht mehr. Nee, das hat mich überrascht und dann hat mich vor allen Dingen überrascht, dass Arsenal Gnabry abgibt. Wenger hat vor einer Woche ja noch gesagt, dass er eigentlich fest mit ihm plant. Da habe ich gelesen, ich glaube in der Kolumne beim Arsblog war es, dass es offensichtlich vor ein Vertragsangebot für Gnabry gab, das er aber abgelehnt hat und dann hat Arsenal gesagt, okay gut, dann muss man über einen eventuellen Verkauf diskutieren, weil eben nur ein Jahr Vertragslaufzeit noch da war. Und unter diesen Umständen, wenn man das berücksichtigt, finde ich da die 5 Millionen Pfund plus 1,5 Millionen Pfund Add-ons brauchbar. Schade ist es auf alle Fälle. Das ist so eine emotionale Komponente, die mich diesen Transfer beurteilen lässt.
Ja, ich denke, es wird immer so diese Frage sein, ne, what could have been. Also Magnawi ist natürlich die Situation gewesen, ein Jahr Vertrag noch, zugegebenerweise grandiose Olympische Spiele gespielt, in den Fokus gerückt, auch insbesondere in Deutschland in den Fokus gerückt, was vorher nicht der Fall war. Und da musste man sich natürlich die Frage stellen, wie geht man damit um? Wenn man es nüchtern betrachtet, ohne diese emotionale Ebene, muss man fairerweise sagen, dass Gnabry für Arsenal in den letzten Jahren natürlich nicht wirklich
Es fällt ja noch nicht mal auf, dass er jetzt nicht da ist, ne?
genau,
Also.
also wirklich irgendwas geleistet hat, in Anführungsstrichen, in der Hinsicht, dass er beigetragen hat zu einer Spielentwicklung oder ähnlichem, einfach begründet durch Verletzungen oder dann auch durch Leihgeschäfte, wo er dann ja noch nicht mal gespielt hat. Also von daher ist dieser Abgang immer nur jetzt negativ belegt worden vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, naja, wir haben den jetzt alle beim Olympischen Spiel gesehen, ach, das war alles so toll und ja, vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht und der wird jetzt mal der absolute Superstar und wir müssen ihn à la Pogba-mäßig dann irgendwie in ein paar Jahren für 100 Millionen zurückkaufen, so überspitzt gesagt. Das ist, glaube ich, aber der einzige Argumentationsstrang, der in dieser Sache eben zieht. Also wenn man es wirklich ganz nüchtern betrachtet, ist es meiner Meinung nach jetzt keine unmittelbare Schwächung. Klar, kann man eine weitere Entwicklung nie voraussagen. Das kann jetzt durch die Decke gehen und wir haben den zukünftigen Weltfußballer abgegeben. Es kann aber auch sein, dass die Verletzungsanfälligkeit anhält und da nicht viel passiert. Also das ist eben sehr, sehr, sehr offen. Und interessant fand ich bei dieser ganzen Geschichte auch noch, dass alles, was mit Bayern München noch so da drumherum passiert. Der Kicker bleibt ja hartnäckig bei seiner Information, dass Bayern eben für diese Transfersumme aufgekommen ist und dass eben da auch ein Zugriffsrecht auf Gnabry ab 2017 bestehen soll. Und ich halte den Kicker für sehr seriös und ich glaube auch, dass diese Variante nicht unwahrscheinlich ist.
Das würde aber bedeuten, dass Werder Bremen derzeit die komplette Öffentlichkeit anlügt und sagt, das ist alleine gestemmt worden. Was immer das heißt, na, man kann ja sagen, wir haben nie gesagt, dass Bayern da nicht in irgendeiner Form eine Rolle mit
Ja.
auch beiträgt. Aber Frank Baumann hat ja eigentlich gesagt, es spielt kein anderer Verein in diesem Geschäft noch eine Rolle und das ist eigentlich eine sehr klare Aussage.
Ja, ist auf jeden Fall. Und Bayern München hält sich aber auch sehr bedeckt. Also, sie haben dazu, glaube ich, auch nichts gesagt, soweit ich es
Ja,
weiß.
warum auch?
Ja, ist klar. Also, mir ist es im Endeffekt auch egal, wie
Ich wollte gerade sagen, im
Gnabry ist
Endeffekt
bei
ist es
Arsenal weg und das
irrelevant.
ist im Endeffekt das, was unterm Strich zählt. Und meine Meinung dazu, wie gesagt, derzeit keine wirkliche Schwächung und nur die Frage, wie entwickelt sich Gnabry an sich als Spieler. Also ich wünsche ihm da alles Gute und er soll eine gute Karriere hinlegen und man weiß es eben nur leider nicht. Und daran wird sich im Endeffekt nachher messen, ob man es bereut oder nicht.
Klar, ich meine, positiv könnte man es dahingehend sehen, dass jetzt vielleicht die Chance für The Jeff ein bisschen größer wird, für die Leute, die eben in der zweiten
Ja,
Reihe sind.
oder auch Akpom
Oder
beispielsweise.
abkommen, genau.
Ja.
Okay, gut, dann vielleicht zu dem Leihgeschäft, was zumindest in der englischen Presse und auch bei den Arsenal-Fans am meisten Aufsehen erregt hat, nämlich Jack Wilshere zu Bournemouth. Ich könnte auch hier wieder eine steile These aufstellen, mache ich aber gar nicht, sondern würde einfach mal sagen, dass das aus Wilshere-Sicht zumindest eine sehr mutige Entscheidung ist, aber ich glaube, die einzig richtige, die er überhaupt noch treffen konnte.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schweres Thema. Das
Dann
hatte
können wir
sich,
das jetzt ausführlich nochmal von allen
ja,
Seiten betrachten.
definitiv gerne, weil das war, glaube ich, auch der Höhepunkt des Deadline Days im Endeffekt aus Arsenal-Sicht. Die ganze Sache hatte sich ja schon angedeutet am Dienstagabend, dass Wilshere wohl zur Verfügung steht hinsichtlich eines Leihgeschäfts. Da habe ich schon gesagt, wow. Und dann entfaltete sich das ja über den Mittwoch hinaus. Dann war erst der AS Roma im Gespräch und ja, da war Arsenal wohl noch so ein bisschen bitchig.
Offensichtlich muss zwischen
Ja.
dem AS Rom und Arsenal einiges vorgefallen
Genau,
sein in
also
letzter
die
Zeit.
Manolas-Geschichte oder dass wir den Szczęsny wieder aufs Auge gedrückt haben, ich weiß es nicht. Aber der
Gut, wir
potenzielle
waren ja an
Transfer.
dem dran und offensichtlich hat
Ja,
sich Rom ja
ja,
wirklich
da.
häufig quergestellt.
Ja, und wo wirklich nicht ganz gut und koscher verhalten. Also das munkelt man und wie auch immer. Jetzt im Endeffekt Wilshere dann zu Bournemouth. Entscheidend ist für mich jetzt nicht zwingend der Verein, wo er jetzt spielt, sondern die Sache des Loan-Deals an sich.
Naja, aber wenn man bei dem Verein bleibt nochmal, ich habe jetzt auch gelesen, dass Rom eben viel, also die These gibt es halt eben, dass die Leihe nach Rom irgendwie von Arsenal blockiert wurde, weil es irgendwie, ja, keine Ahnung, da schlechte Verhandlungen gab in letzter Zeit. Aber im Football Weekly Podcast vom Guardian hat der Italien-Korrespondent gesagt, dass Wiltshire Probleme hätte, bei Rom zu spielen im Mittelfeld. Und ja, Arsenal unbedingt einen Verein haben wollte und wahrscheinlich Wiltshire auch selbst, wo ihm garantiert werden kann, dass er regelmäßig spielt. Und das, also deswegen ist diese Sache mit Verein jetzt unwichtig oder völlig irrelevant nicht ganz so richtig.
Ja, irrelevant in der Hinsicht dann vorausgesetzt, er spielt da. Klar, genau. Das wollte ich damit im Endeffekt nur ausdrücken. Klar, wenn er jetzt nicht irgendwo spielt, dann kann er auch bei Arsenal auf der Bank sitzen bleiben, dann ist der Effekt ja nicht da. Ne? Dann haben wir genau die gleiche Situation, nur bei mit einem anderen Vereinsnamen davor. Aber die Diskussion an sich war ja, war es der richtige Schritt jetzt auch nicht nur für Wiltshire, sondern auch für Arsenal, dass es für Wiltshire der richtige Schritt insofern war, um Spielpraxis zu sammeln. Das kann man sicherlich relativ leicht feststellen, weil er einfach bei Arsenal einfach keine Spielzeit mehr bekommen hat. Zugegebenerweise muss man natürlich aber auch sagen, müssen die Verletzungen jetzt auch mitspielen, dass er sie bei Bournemouth bekommt und nicht wieder in die gleiche Situation reinrutscht. Die Frage war natürlich, oder die mir auch im Endeffekt auf der Seele brannte, wie ist der Effekt für Arsenal an der Stelle? Ich habe natürlich jetzt viele Argumente gelesen, die dann zusammen addiert haben, wie viele Spiele Wiltshire gemacht hat in den letzten Spielzeiten und sagen, ist kein Verlust, weil alle Zugänge, die wir haben, haben jeweils irgendwie doppelt so viele Spiele gemacht, so überspitzt gesagt, wie er in 3 Saisonen abgerissen hat. Aber mein Thema oder von dem Standpunkt, von dem ich immer gekommen bin, war eben die Frage, wenn wir so um die Weihnachtszeit herum wieder mit Verletzten nicht wissen, wohin, ist dann Jack Wiltshire im Mittelfeld nicht einfach vielleicht Gold wert gewesen, ihn zu haben? Und hat man sich dadurch nicht wieder künstlich limitiert? Das ist die Frage, ähnlich wie mit Campbell, obwohl natürlich Campbell dann das lieber ist.
Was hätte es gebracht, wenn man Wiltshire im Dezember hätte zur Verfügung, hätte die komplette Zeit bis dahin nicht gespielt? Wäre es dann so ein wirklich großer Gewinn gewesen? Das eine, was ich mich gestern noch gefragt habe, da habe ich aber auch noch keine Antwort bekommen, wobei ich zugegebenermaßen auch noch nicht recherchiert habe. Wie ist das eigentlich bei der Auflösung von Leihgeschäften? Coquelin konnten wir damals von Charlton zurückholen, als wir Engpässe hatten im Mittelfeld, und hat er dieses Spiel bei City da gehabt, wo er so überragend war, wo wir 2-0 gewonnen haben. Wie sieht das jetzt zum Beispiel bei der Wiltshire-Leihe nach Bournemouth aus? Kann man den nochmal zurückholen im Januar und sagen, hey, wir haben momentan keine Spieler mehr, oder wird das sozusagen von Vertrag zu Vertrag festgeschrieben?
Also ich glaube, dass das vertragsabhängig ist, jeweils im Einzelfall. Also von irgendeiner Option der Rückholung habe ich jetzt auch nichts gelesen, und ich glaube nicht, dass ein Leihgeschäft in England das automatisch impliziert, dass man das machen kann. Also das wäre mir jetzt neu, aber wenn es jemand jetzt von den Hörern genau weiß, gerne bitte in die Comments und klärt uns auf, dann damit wir es besser wissen. Aber ich glaube, das ist immer einzelabhängig von der Frage, und es war eben auch immer vom Season-Long Loan die Rede, und deshalb glaube ich nicht, dass Wiltshire frühzeitig zurückgeholt werden kann.
Gut, das würde aber so oder so dahingehend die Konsequenz bedeuten, dass er nicht zur Verfügung steht, und ich sehe es jetzt aus nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so relevant, wobei du kannst mich lügen strafen, wenn wir im Dezember ohne Mittelfeldspieler dastehen, aber ich glaube nicht, dass Wiltshire eine große Hilfe gewesen wäre, wenn er über die komplette Vorrunde nicht gespielt hätte und dann im Dezember auf einmal da ins kalte Wasser geworfen wird, weil das Problem bei ihm ist ja, und ich glaube, das ist auch fast schon so ein bisschen psychologische Kaffeesatzleserei, er braucht echt mal Spiele, und er braucht Spiele am Stück. Er braucht wirklich mal so 8, 9, 10 Spiele, wo er wirklich spielen kann. Ich meine, wann hat er das letzte Mal überhaupt über so eine längere Zeit mal regelmäßig gespielt? Klar, viele haben jetzt gesagt, er wurde ja eingewechselt gegen Leicester und gegen Watford und hat ein paar Minuten bekommen. Ja, aber das bringt nichts. Da kommst du nicht in den Rhythmus mit rein, da holst du dir auch kein Selbstvertrauen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, Wiltshire hat nur gespielt, weil Iwobi und Ramsey nicht da waren. Also in der Pecking Order ist er jetzt wirklich ja relativ weit hinten angekommen, und auf der 10er-Position, die wir haben, haben wir so viel Auswahl derzeit, die da eigentlich spielen könnten, und dann macht es ja eigentlich auch nur Sinn, dass er sich um so ein Leihgeschäft bemüht, und was man alles so liest, ist, dass er auch dieses Leihgeschäft eben forciert hat, weil er auch im Hinblick natürlich auf seine Karriere in der Nationalmannschaft schon selbst sieht, dass er regelmäßig spielen muss. Und regelmäßig spielen heißt halt nicht irgendwie kurz vor Schluss mal für 10 Minuten eingewechselt werden, sondern in der Startelf stehen und dann eben noch über eine längere Zeit eben aktiv dabei sein. Und das wird ihm eben bei Arsenal garantiert nicht passieren in nächster Zeit. Und deswegen sehe ich das aus Wiltshire-Sicht sehr positiv und aus Arsenal-Sicht erstmal mit einem überschaubaren Risiko, das natürlich grundsätzlich ein Problem werden kann, wenn wir zu viele verletzt haben, aber das ist dann grundsätzlich ein Problem. Die viel interessantere Frage ist, war es das für Wiltshire generell bei Arsenal? Also auch das wurde ja häufiger mal diskutiert, zu sagen, okay gut, warum macht man jetzt dieses Leihgeschäft mit der Option, ihn dann im nächsten Sommer wieder zu holen und sagen, ah, wir haben jetzt endlich den Wiltshire, den wir eigentlich immer schon haben wollten, also als quasi like a new signing, oder zu sagen, okay gut, wir geben Wiltshire jetzt diese Saison nochmal als Leih ab und sagen, okay gut, hey, er ist jetzt auf dem Markt und guckt an, dass da für ein Top-Talent ist. Wie wär's, Europa?
Ja, das ist genau diese Hauptthematik, die da noch mitschwingt. Arsblock hat zum Beispiel auch geschrieben, dass er das alles versteht, aber dass man Spielzeit hin oder her nicht darum herumreden kann, dass das definitiv ein Rückschritt für Wiltshire war. Das kann man natürlich drastischerweise so formulieren, keine Frage. Ich glaube aber auch, dass es eben ganz entscheidend jetzt auch für ihn selber ist, wie kriegt er diese Saison hin? Kriegt er eben diese Spielzeiten? Kann er eben zeigen, was er eigentlich drauf hat? Oder spielen ihm dann die Verletzungen wieder einfach einen Strich durch die ganze Geschichte? Ich glaube auch, dass diese Option, dass Arsenal im Endeffekt vielleicht gänzlich abgibt, nicht so unrealistisch ist, wie vielleicht viele sie haben wollen. Weil, warum mache ich das Ganze? Oder wie gestaltet sich so eine Sache nach dieser Saison aus? Ich meine, im Endeffekt setzen wir jetzt mal diese Konstellation voraus. Er hat eine super Saison gespielt die ganze Zeit, alles ist dufte. Man muss eigentlich sagen, man nimmt ihn zurück, aber ändert sich dann großartig die Kadersituation auf dem Bereich, wo er ist? Nein, tut's eigentlich nicht, weil maximal könnte ein Spieler wie Cazorla wegfallen, altersbedingt, aber die anderen eigentlich nicht. Und von daher wollen es natürlich viele auch nicht hören, weil Wiltshire ja auch eine Art, so eine Art Identifikationsfigur ist für den Club. Er ist von jung an dabei, er hasst Tottenham über alles, also er verkörpert eigentlich alles, was jeder, der ins Emirates geht, eben auch tut. Und von daher ist es eben so dieser emotionale Punkt. Aber ich glaube, es ist, was du schon sagst, das ist so unwahrscheinlich nicht, dass man ihn ins Fenster gestellt hat mit dieser Leihe und sagt, okay, pass mal auf. So sieht's aus. Andererseits auch ein Argument, was drin war, Eddie Howe, sein jetziger Trainer quasi bei Bournemouth, ist ja auch schon immer derjenige, der gehandelt wird als möglicher Wenger-Nachfolger. Also das sind so viele kleine Einzelfaktoren, die sich so zusammenmixen in dieser Wiltshire-Leihgeschäftsgeschichte. Und im Endeffekt werden wir die Zeit entscheiden lassen müssen, was da passiert. Aber es ist schon eine sehr, sehr interessante Geschichte am Deadline-Day für Arsenal gewesen, unabhängig davon, dass keiner reingekommen ist.
Ja, aber für uns heißt das, wir können jetzt ein paar Bournemouth-Spiele auch mal mit einem guten Grund gucken. Sonst tut man sich da ja doch immer relativ schwierig, aber ja, das
definitiv.
Solche Mannschaften dann auch regelmäßig und dauerhafter zu verfolgen, aber da können wir auf alle Fälle ja mal reingucken. Gut, dann lass uns zwei Punkte zum Thema Transferfenster noch abarbeiten, nämlich einmal noch eine ganz kurze Bilanz ziehen und aber noch vor allen Dingen auf die Spieler gucken, die noch da sind, wo wir eigentlich gedacht haben, die müssten eigentlich weg sein. Debuchy, offensichtlich nur Interesse, war nicht mehr in der Kader der letzten Spiele, aber ist noch da. Also sollte so sein, oder?
Völlig überraschend. Ich glaube, das ist einfach, dass da kein Deal zustande gekommen ist. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären.
Gut, aber er wäre eine Option für die Rechtsverteidigerposition, ja, noch, falls Bellerin meine Pause braucht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Debuchy auch im Ligapokal spielen wird.
Definitiv, ja.
Gut, warum er noch da ist, who knows. Dann Yaya Sanogo. Es gab Interesse von Leeds United, hat die Sun berichtet, aber Wenger soll ein Leihgeschäft blockiert haben.
Ich hoffe nur aus dem Grund, dass man ihn verkaufen wollte. Also alles andere ist völlig... Also das ist ein Antifußballer allerhöchster Güte und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu, warum er immer noch da ist oder was Wenger in ihm sieht oder welche Brille er vorher aufsetzt, das ist einfach nicht nachvollziehbar.
Gut, auch Walcott ist weiterhin noch da, zu deinem Leidwesen. Wir haben mal darüber diskutiert, ob eventuell ein Verkauf im Raum steht, aber dadurch, dass man jetzt eben auf den Flügeln eher ein bisschen unterbesetzt ist, ist er jetzt halt dabei und ganz ehrlich, er muss sich einfach mal dann zusammenreißen und eine vernünftige Saison spielen. Das sollte zu schaffen sein. Bei all den Namen nicht vergessen, Kieron Gibbs ist auch immer noch da, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber offensichtlich ja, hat er noch genug Vertrauen im Verein und er versucht sich halt irgendwie durchzubeißen, wenngleich er relativ wenig Spielzeit in der letzten Saison bekommen hat. Aber da habe ich jetzt weniger Bauchschmerzen, wenn Gibbs mal auf links spielt. Ich denke, es ist eine ganz gute Option 1b, wenn Monreal eben mal nicht spielt.
Ja, als Backup-Version definitiv gut, dass man ihn noch im Kader hat.
Gut, dann um die Thematik Transfers, Neuzugänge, Abgänge abzuschließen. Wie fällt insgesamt deine Bilanz aus auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist sehr schlecht, 10 ist sehr gut. Wie würdest du das Transferfenster von Arsenal dann im Sommer 16 insgesamt bewerten? Wir haben uns nicht abgesprochen, also jeder sagt jetzt gleich eine Zahl, ja. Ich kenne meine.
Also aber nur gerade.
Ja, kannst auch eine Zwischenzahl nehmen wie Punkt 5, wenn du willst.
Okay. Dann würde ich sagen 7,5.
Stark, habe ich auch.
Das war wirklich nicht abgesprochen.
Das war wirklich nicht abgesprochen, aber 7,5 aus meiner Sicht okay, aber es hätte besser laufen können.
Ja, und dieses hätte besser laufen können ist aber auch eine Frage, die sich eben ganz stark daran orientiert, wie eben so ein Spieler wie Lucas Perez jetzt einschlägt. Ne? Also wenn er jetzt auf einmal einmal nach dem anderen knipst, dann kann die 7,5 mal ganz schnell in den 9 gehen. Also,
Stand heute ist ja auch die Bewertung.
Genau, also Stand heute muss man das eben gucken. Und da bewertet man natürlich auch manchmal oder ist man geneigt dazu, eben nach Namen zu bewerten oder nach Spielern, die man wirklich intensiv kennt. Und deshalb ist bei mir diese 7,5 geworden, weil ich mit dem Rest einfach völlig zufrieden bin. Mustafi, Xhaka, Holding mit einer super Perspektive der Entwicklung. Also da habe ich absolut gar keine Sachen, die ich da anstanden kann. Wie gesagt, bei Perez muss man sehen, wie geht das, in welche Richtung entwickelt er sich. Und deshalb bin ich bei dieser 7,5 gelandet.
Genau, und Takuma Asano ist erstmal nach Stuttgart ausgeliehen.
Ja, genau.
Also, und ich bin nächste Woche in Stuttgart und werde ihn mal beobachten, ob er spielt.
Takuma Watch.
Genau. Ja, man muss ja alles machen für den Podcast, ne, deswegen. Klar. Aber nee, ich meine, man hat sich halt auch wieder eben Perspektivspieler geholt, von denen wir in den nächsten Zeiten nicht so viel lesen und hören werden. Auch der Nigerianer ist, glaube ich, ausgeliehen worden irgendwohin.
Ja.
Also,
ja.
Wie gesagt, man hat ein bisschen mehr gemacht, aber jetzt so grundsätzlich für die erste Elf sind eben Perez, Mustafi, Xhaka und Holding eben die relevanten Größen, über die auch in der nächsten Zeit sicherlich gesprochen wird. Gut, dann machen wir jetzt dieses Transferfenster auch wirklich zu und beobachten die Spieler natürlich im weiteren Saisonverlauf. Kurze Pause in der 32. Episode und dann gibt's noch Termine und Rausschmeißer.
Ja, das war es schon beinahe mit der 32. Episode des German Gunners Podcast. Wir haben das Transferfenster ausführlich besprochen, haben schon mal einen Rückblick auf die bisherigen Spiele geworfen und haben jetzt leider die Länderspielpause noch vor uns, aber blicken dann natürlich mit großer Freude auf die weiteren anstehenden Spiele und auf die Champions League. Was haben wir noch für Termine, die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben können heute?
Nächster Podcast natürlich.
Ja, das ist der wichtigste Termin von allen.
Wollen wir machen am 14.09., an dem Mittwoch nach dem Champions-League-Auftaktspiel gegen Paris und damit auch nach dem nächsten Ligaspiel gegen Southampton und vor dem nächsten Ligaspiel gegen Hull. Da gibt es sicherlich auch wieder das ein oder andere zu diskutieren und zu analysieren. Das wird es auf alle Fälle geben. Dann gibt es eine längere Pause, weil du im Urlaub bist.
Ja, gut, aber der normale ungefähr 2-Wochen-Rhythmus, den dürften wir schon einhalten können.
Ja, vielleicht mache ich mal eine eigene Episode einfach.
Ja.
Schauen wir mal, je nachdem, was so rund um Arsenal passiert, ist ja auch alles in irgendeiner Form denkbar, aber ja.
Oder wir machen eine Live-Urlaubs-Zuschalte über Skype. Also wir sind da flexibel und können da mal zwischendurch auch fix reagieren. Also wir wollen euch ja auch immer ein bisschen was Neues an Entertainment bieten hier.
Ja, wir müssen auch mal wieder einen Live-Podcast machen, irgendwann bei der Gelegenheit, dass wir sozusagen emotional direkt nach Halbzeitpfiff und so Dinge besprechen. Müssen wir mal gucken, wenn sich vielleicht ein wichtiges Spiel demnächst irgendwie in den nächsten, ja, im Oktober vielleicht mal sich anbietet oder so. Es sollte eigentlich ganz gut zu schaffen sein.
Ja, genau. Wir haben immer neue Ideen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für irgendwas, was wir hier machen sollen, also nicht à la Joko und Klaas mit Bart abschneiden, weil den haben wir beide nicht, aber...
Außerdem wird es auch keiner sehen, weil wir ein audiovisuelles Medium sind.
Stimmt, hast auch wieder recht. Also das wäre dann durchaus doof. Aber wie gesagt, andere Blog-Ideen oder Podcast-Ideen gerne an uns herantragen. Also wir sind immer zu allen Schandtaten bereit.
Genau, das Gleiche natürlich wie Kommentare, Lob, Kritik, Anregungen, Talking Points, Fragen für die einzelnen Episoden. Könnt ihr gerne an uns schicken, E-Mail germangunners@googlemail.com. Wir sind beide auf Twitter, Christian @germangunners, ich @medispolis, Hashtag GG Podcast. Christians Blog ist zu erreichen unter germangunners.com und eine Facebook-Seite gibt es auch, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch eben am wohlsten fühlt. facebook.com/germangunner sind die Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Christian bzw. ich werden auch immer relativ fix antworten und mit euch in Kontakt treten. Wir freuen uns drauf und machen das eigentlich sehr gerne. Von daher, wenn ihr irgendwie mal Themen besprochen haben wollt oder so, oder auch selbst mal gerne in den Podcast kommen wollt, auch das geht. Also wir sind grundsätzlich über jeden Arsenal-Fan froh, der mit uns ein bisschen sprechen will. Deswegen, wenn ihr euch mal hören wollt oder mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das gerne machen. So ein kleines Segment kriegt man eigentlich immer wunderbar runter in einer Episode.
Ja. Genau. Wir arbeiten aber auch weiterhin natürlich für euch an fachkompetenten Gästen, die wir euch über die Saison auch bieten wollen. Hatten wir auch schon die Saison ganz gut angefangen. Da werden sicherlich auch noch einige folgen und ein paar Gimmicks haben wir uns für euch auch noch ausgedacht. Wir haben den Ox der Episode noch nicht.
Doch, jetzt kommt er aber gleich.
Ah, ich dachte, wir hätten es vergessen.
Nee, also wir haben ihn von daher.
Perfekt.
Also denke ich zumindest.
Ja, dann Sachen.
Nee, du.
Ich? Ach so. Ja, ich weiß gar nicht. Mir ist das spontan gerade eingefallen, dass wir den noch nicht besprochen haben.
Ja, aber ich hatte ja letztes Mal den Vorschlag gemacht, dann
müsstest du jetzt noch. Der Vorschlag war Peter Tschech und der.
Genau.
Und jetzt muss ich mir Ox of the Episode mir ausdenken und das völlig spontan hier aus dem Ärmel geschüttelt. Boah, das ist jetzt aber echt schwer.
Gut, wir können.
Ja, ich hätte einen auf jeden Fall. Das Bild, was ich gesehen habe von der Freundin von Jack Wilshere, die aussieht wie Lucas Perez mit einer Perücke.
Das habe ich ja auch gesehen. Gut, dann geht The Ox of the Episode an die bezaubernde Ehefrau von Jack
Wilshere. Ah, ich glaube, verheiratet sind die nicht, oder?
Nee.
Ja, der war, ich weiß auch nicht.
Aber der hat zwei Kinder, ne?
Ja, aber das war ja eine andere.
Ach, guck an,
okay. Wir kennen noch nicht mal den Lone-Status von Jack Wilshere. Ich meine, da gewissen auch den.
Das stimmt natürlich. Aber ich weiß, dass er eben zwei Kinder hat und das eben auch einer der Gründe war, warum England eben immer so als Leihgeschäft relevant war. Aber deswegen hatte ich immer gedacht, Crystal Palace, weil das ja noch quasi London vor Ort ist. Okay, gut. Aber du siehst, wir lesen eher den Guardian und die Times und andere Sachen als die Bunte und die Sun. Deswegen
genau.
Keine verlässliche Auskünfte über den derzeitigen Familienstatus von Jack Wilshere, aber die Anzahl der Kinder haben wir immerhin richtig.
Genau. Gut.
Ja, ich würde sagen, wir gehen in den Pub jetzt.
Ja, wir gehen jetzt beide in den Pub, trinken uns noch ein schönes, gutes englisches Bierchen und werden weitere Ideen des Podcasts spinnen. Also vielleicht gibt es heute Abend noch ein paar Twitter-Updates, erwartet nichts Gutes. Aber
nein, es wird nicht schlimm.
Nein, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ja, hoffen wir, Spaß gehabt mit der Episode. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
Genau, wie immer vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen und bis in knapp 2 Wochen.
Macht's gut.